Sponsorinfo.
Ihr Lieben, es ist wieder soweit.
Was ist soweit?
Naja, weißt du doch, der Frühling kommt so langsam und auch wieder die Flöhe und Zecken. Lisa, was machst du eigentlich, um Fred zu schützen?
Ach, um ehrlich zu sein, ist das bei uns gar nicht so ein großes Thema. Einmal im Monat eine Kautablette, fertig. Genauso läuft das bei FrontPro. Die erste rezeptfreie zugelassene Kautablette gegen Zecken und Flöhe bei Hunden. Aber der Frühling spielt da eigentlich gar nicht so eine große Rolle.
Wirklich? So gar nicht?
Nö, wegen dem Klimawandel ist der Parasitenschutz sowieso das ganze Jahr ein Thema. Und weil die Viecher ja nun mal wirklich schlimme Krankheiten wie Borreliose übertragen, gehe ich da lieber auf Nummer sicher und gebe jeden Monat eine Tablette.
Und Fred zickt da überhaupt nicht rum bei dir?
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich persönlich habe sie jetzt natürlich nicht probiert, aber FrontPro Kautabletten, und das hat der Fred zumindest gesagt, sollen wohl nach Rindfleisch schmecken. Er frisst sie mir also direkt aus der Hand. Und noch was.
Was ist denn da noch?
Es ist mittlerweile nämlich nachgewiesen, dass der Parasitenschutz durch FrontPro tatsächlich das Risiko auf Babesiose, also dieser Hundemalaria, reduziert.
Okay, aber dann ist ja eigentlich wirklich jetzt nur noch eine einzige Frage offen.
Bitte?
Wo bekomme ich FrontPro?
Ja, die gibt's rezeptfrei in Apotheken, Online-Apotheken und sogar bei Amazon. Und ja, alles Weitere findet ihr auf frontline.de oder auf frontline.de/Basisinformation. Ach, und Mareike.
Ja?
Wärst du so freundlich?
Na klar. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
Sponsorinfo Ende.
Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Hallöchen, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben natürlich eine neue Folge für euch vorbereitet. Und Lisa, vorher würde ich aber gerne noch fragen, wie es bei euch so aussieht. Was macht Fred so? Hat er seinen ersten Geburtstag gut verkraftet?
Hallo, ihr Lieben. Ja, Fred hat seinen ersten Geburtstag ganz gut verkraftet. Wir waren bei den Nachbarn und haben die Hunde spielen lassen. Ich glaube, das war das schönste Geschenk, was man ihnen hätte antun können, sozusagen. Er hat eine extra Fressportion bekommen. Ich glaube, das war so schnell weg, das konnte er gar nicht wertschätzen. Das hat er so, weg war die Portion.
Mhm.
Ja, sonst ist er natürlich jetzt der besterzogenste Hund dieser Welt. Kann alles, macht alles. Macht.
Natürlich.
Natürlich, ist er jetzt auch ein Jahr alt, ne?
Eben, muss ja jetzt auch
muss
alles.
Muss ja jetzt. Also wirklich, es ist über Nacht, Schnips, alles war weg. Alles, was noch so ein bisschen Probleme gemacht hat, weg.
Ja, man hätte einfach zur richtigen Zeit schnipsen müssen, ne?
Ja, ja, und da ich das natürlich weiß, habe ich das genau gemacht, als in der Nacht von sozusagen
Geburt
zu eins,
ja,
habe ich geschnipst und seitdem ist der perfekt erzogste dieser Welt. Oh, ey, wenn es mal so einfach ginge, ne? Also ihr hört natürlich die Ironie. Nein, Fred ist total gut erzogen. Ich glaube, da meckern wir auf sehr hohem Niveau. Aber ich glaube, wir haben da beide auch einen hohen Anspruch. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, der ist total in der Norm und es ist alles in Ordnung. Und der hat halt seine kleinen Baustellchen, wie jeder Hund sie halt hat und jeder Hund auf andere Weise irgendwie hat, ne?
Das stimmt wohl.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal probiert, weil ich ja immer erzählt habe, dass Fred und Tiger sich doch mittlerweile so ein bisschen anfreunden.
Mhm.
Das mal zu filmen und euch mal so ein bisschen zu zeigen. Es ist super schwer. Die spielen jetzt halt nicht so eine Minute oder zwei zusammen, sondern es sind dann immer so 20 Sekunden und dann geht erstmal wieder jeder seiner Wege. Aber sie finden tatsächlich immer mehr zusammen und so auch, dass Tiger mittlerweile aktiv ihm auflauert, ihm erschreckt und dann wegrennt und so. Also das sind schon niedliche Szenen. Es war bisher aber einfach zu kurz, um die Kamera drauf zu halten.
Ja, irgendwann werden sie schon länger miteinander spielen, dass man das mal filmen kann.
Und dann nehme ich das mal auf. Das ist schon echt niedlich. Ich glaube, wer anders denkt, so, ja, das spielt halt ein Hund und eine Katze, was ist daran jetzt so spannend? Aber wenn du sehr bemüht bist, dass die beiden sich gut verstehen und dass du auch mal aus dem Raum gehen kannst, ohne dass du Angst hast, dass irgendeiner von beiden Schabernack treibt und den anderen verletzt oder irgendwas passiert, dann ist das schon richtig eine richtige Erleichterung.
Das glaube ich sofort, ja.
Ja, und sonst gibt's eigentlich nichts Neues. Und bei dir?
Ebenfalls. Wobei, also ich habe jetzt Taylor tatsächlich sehr lange nicht gesehen.
Mhm.
Nur mal so einen Samstagvormittag bei der Hundeschule und dann war ja wieder Schneechaos, dann waren wir wieder eingeladen und so weiter und so fort. Das heißt, Hundeschule war dieses Jahr bisher auch noch sehr mau an unserer Beteiligung auf jeden Fall.
Aber generell auch aktuell wirklich schwer, war eine Stunde sich bei Schnee und Kälte zu konzentrieren. Man muss mal sagen, Hundeschule hat natürlich Bewegung, aber es ist natürlich auch oftmals was mit Stillstehen und Impulskontrolle und Ruhe halten zu tun. Es ist ja einfach so, wenn man jetzt hier keine Sportstunde gerade macht, da finde ich schon, wenn es so unter minus 5 Grad sind, puiuiui, das muss man sich schon echt überlegen. Und ich finde so kleine Hunde sehr, ja, mit wenig Fell sind bei 0 Grad manchmal schon echt an ihre Grenzen gekommen, ne? Also das ist wirklich auch schwer.
Ja, ist, also Taylor liebt das ja. Also Taylor, ich glaube, für Taylor könnten es auch minus 30 Grad sein. Die hat da gar kein Problem. Das ist jetzt eher ihre Wohlfühltemperatur, so langsam, würde ich sagen. Die findet das richtig geil. Die liebt das ja mit dem Schnee und so weiter. Aber ja, also eben, man steht halt doch sehr häufig sehr still oder halt maximal, oder was heißt maximal? Das ist jetzt irgendwie so doof gesagt, aber du machst halt eigentlich hauptsächlich, wenn dann nur Handbewegungen, um den Hund zu belohnen, so richtig.
Ja, und selbst wenn du Leinführung übst, ich meine, so viel Meter machst du dann ja auch nicht, weil das sind ja meist Leinführungsübungen in einem relativ kompakten Umfang, sage ich mal, in einem kleinen Kreis. Ja, da machst du, bewegst du dich natürlich nicht so viel, ne?
Das stimmt schon. Aber ich sehe Taylor jetzt endlich am Wochenende wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten bin ich mal gespannt, was sie wieder für Quatsch anstellen wird, wenn wir da sind.
Ja, glaube ich. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich bin hier gerade abgelenkt. Der Tiger wandert hier gerade in der Fensterbank.
Tiger lenkt uns hier heute also ein bisschen ab, aber eigentlich geht es ja um was ganz anderes inhaltlich. Worüber wollen wir denn sprechen?
Wir haben heute wieder eine Wuffologie-Folge.
Yes, wir sind, glaube ich, langsam in der letzten Gruppe angekommen, ne?
Noch nicht ganz. Wir sind in Gruppe 7, FCI Gruppe 7. Ah. Okay, Mareike, das ist wahrscheinlich eine gemeine Frage, aber weißt du, was die FCI Gruppe 7 ist?
Nein, weiß ich nicht. Ich hätte mich besser darauf vorbereiten sollen.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde es immer ganz gut, dass du wahrscheinlich auch viele Zuhörer mitnimmst, weil die vielleicht genauso gut informiert sind wie du und dann einfach sich auch überraschen lassen. Und ich finde es ganz gut, dass du nicht weißt, was ich hier erzähle, weil dann, glaube ich, würden die Fragen ja gar nicht so authentisch kommen.
Ja, jetzt hast du mir aber ganz schön viel Honig ums Maul geschmiert.
Gut, oder?
Ja.
Also, FCI Gruppe 7, die Vorstehhunde. Aber weißt du, was Vorstehhunde sind oder hast du eine Idee, was Vorstehhunde sein können? Ist ja schon auch ein spezieller Name, muss man sagen.
Lass mich mal kurz nachdenken. Mhm. Sind das vielleicht die Hunderassen, die eher so ein bisschen negativ behaftet sind?
Ja, das sind schon Hunderassen, die nicht so ganz ohne im Zweifel sind, aber durchaus auch sehr in Mode sind.
Ich weiß es aber nicht, ob es stimmt, aber ich denke, halt muss gerade die ganze Zeit an den Dobermann denken.
Nee. Dobermann ist, hatten wir ja schon. Das gehören ja zu Pinscher und Molossan.
Ja,
und
stimmt.
Nee, der ist raus. Es sind Vorstehhunde, sind typische Jagdhunde und ich nenne jetzt mal zwei Rassen oder drei Rassen, die wirklich dafür, finde ich, ganz, ganz bekannt sind. Das sind die Wischler.
Ach, die Wischler.
Na, das ist zum Beispiel ein Deutsch-Kurzhaar. Das sind auch so ganz typische Hunde. Wir wollen uns heute aber mal mit dem Deutsch-Drahthaar beschäftigen.
Mit dem Deutsch-Drahthaar.
Wenn ihr jetzt keine Idee habt, was ein Deutsch-Drahthaar, wie der aussieht, googelt das mal kurz, gebt mal Deutsch-Drahthaar ein. Ihr werdet ein Bild haben und sagen, ach ja. Das ist eine Hunderasse, die super oft, finde ich, auch in Dokumentationen vorkommt, wenn es so ums Thema Jagen geht. Viele Jäger führen einen Deutsch-Drahthaar, muss man ehrlicherweise sagen.
Der sieht ein bisschen aus wie ein Münsterländer, ne?
Oh, nee. Münsterländer haben viel längeres Fell und...
Ja, aber von der Fellfarbe.
Ach so, von der Farbe. Okay, ja. Ja, ich finde irgendwie, das ist für mich so das perfekte Bild für einen Vorstehhund tatsächlich.
Okay.
Und, finde ich, sieht man auch immer häufiger, so auch in der Allenriede spazieren gehen, also bei uns in Hannover im Stadtwald, und trifft man immer häufiger.
Mhm.
Dann wollen wir uns mal angucken, wofür die Vorstehhunde denn überhaupt mal gezüchtet worden sind. Sie sind tatsächlich ursprünglich für das Aufspüren und das Anzeigen von Wild gezüchtet worden. Das heißt, sie sind ein direkter Helfer für den Jäger. Mhm. Und sie sind für die Arbeit auf dem Feld, Wald und teilweise auch fürs Wasser ausgebildet oder beziehungsweise auch gezüchtet worden. Sie haben eine hohe Arbeitsbereitschaft und Ausdauer. Und da setzen wir schon mal ein Ausrufezeichen dahinter. Sie haben einen sehr guten Geruchssinn und klares Vorstehen. Und jetzt denkt ihr, Vorstehen, was ist denn das? Das ist dieses typische Bild, wenn ein Hund sich wie ein Pfeil nach vorne spannt, eine Pfote hochnimmt, den Kopf ganz weit nach vorne streckt und dann wie versteinert stehen bleibt.
Mhm. Okay.
Das hast du 100% schon mal irgendwo gesehen.
Ja, ganz sicher.
Und das ist sozusagen, um das jetzt mal, also die Jäger gehen gemeinschaftlich übers Feld zum Beispiel, weil sie Hasen oder Fasane vielleicht jagen wollen. Und der Hund läuft ohne Leine übers Feld mit und irgendwann spürt er über seinen Geruchssinn auf, da vorne sitzt jetzt Tier XY, das, was ich eben auch jagen soll, zeige das an, das heißt, ich bleibe ganz angewurzelt stehen, nehme die Pfote hoch, sage, da ist es, macht keinen Muff, weil wenn der ja ein Geräusch machen würde, wäre das Tier ja vielleicht weg. Der Jäger hätte die Chance, das Tier dann zu erschießen und dann könnte der Hund loslaufen, das nehmen, in die Schnauze nehmen und apportieren, das heißt, zum Jäger zurückbringen, ausgeben, genau.
Also
das ist schon eine sehr komplexe Arbeit.
Das finde ich sowieso grundsätzlich, aber ich merke immer wieder, dass ganz viele Hunde einfach auch zum Jagen gezüchtet worden sind. Ne?
Ja, es ist tatsächlich so, weil wofür hat man denn früher wirklich Hunde gebraucht? Die waren einfach für den Menschen eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Unterstützung bei der Jagd. Das ist, ich würde mal sagen, mit eine der wichtigsten Funktionen, die die Hunde von früher hatten. Und natürlich das Aufpassen und das Hüten, das sind so die wichtigsten Sachen gewesen. Und daraus entwickelt haben sich dann natürlich Spezialisten und Spezialisten für Spezialfälle und so weiter und so fort und verschiedene Aussehen und so weiter. Aber dann kommen wir ja gleich mal zur Geschichte. Also der Deutsche Drahthaar stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und ist tatsächlich aus wahrscheinlich 4 Jagdhunden gezüchtet worden. Das ist einfach ein rauhaariger Vorstehhund, ein Pudelpointer, ein Deutsch-Kurzhaar und ein Griffon.
Ein Pudel ist da mit drin?
Ja, kein Pudel, wie du jetzt denkst, sondern das ist ein Pudelpointer. Das ist schon nochmal, also es ist was anderes. Es ist nicht dieser typische Pudel.
Okay.
Das ist wirklich eine ganz andere Rasse.
Ich finde ja spannend, wie die immer zusammengeführt worden sind und das dann, ja, aber...
Wer da mit wem sozusagen.
Ja, wer da mit wem.
Naja, und das Ziel war tatsächlich, so einen universalen, sehr robusten Jagdhund zu züchten, der sehr leistungsstark ist und einen hohen Erregungslevel ausgesetzt sein kann. Und das haben sie eben mit dem Deutsch-Drahthaar ganz gut geschafft, wenn man das gut findet. Ne?
Ja.
Wir finden das jetzt einfach mal gut, weil sie sind dafür gezüchtet worden, es hat geklappt, von daher.
Also robust trifft auf jeden Fall zu, weil ich meine, ich kenne das Fell jetzt nicht, aber das sieht auf jeden Fall sehr robust aus, das Fell,
ja.
Und sehr, sehr drahtig.
Ist auch sehr drahtig, ja, ist wirklich drahtig. Ja. Und tatsächlich 1920 wurde die erste Zucht- und Leistungsprüfung abgehalten und kurz daraufhin wurde dann sozusagen der Deutsch-Drahthaar auch ganz offiziell in einer Zuchtorganisation eingegliedert und wurde dann auch gegründet, der Verein Deutscher Drahthaare.
Der Verein Deutscher Drahthaare.
Das ist ähnlich wie der Dackelclub, ist das eben so ein wirklich sehr wichtiger Club und ich meine, die haben jetzt ja auch schon 100-Jähriges gefeiert, das muss man ja auch erstmal schaffen. Ne?
Das ist schon wirklich auch eine sehr, sehr lange Zeit, ja.
Mhm. Dann machen wir uns mal ein paar Rassemerkmale und ein bisschen gucken mal, wofür der Deutsch-Drahthaar so bekannt ist, was ihn ausmacht.
Ja, sehr gerne.
Also Körperbau und Erscheinungsbild. Er ist ein relativ großer Hund. Rüden werden so, das sind immer Zirka-Angaben, ne? Aber 61 bis 68 Zentimeter hoch und Hündinnen bis zu 64 Zentimeter hoch. Also wenn du mal überlegst, das ist ja schon, das ist schon ordentlich.
Ja, so Schäferhundgröße eigentlich.
Ja,
auch.
Genau. Vom Gewicht her 25 bis 32 Kilo. Also wir sind hier echt bei einem großen, doch, naja, stämmigen Hund. Ne?
Ja.
Ich weiß, es gibt Hunde, die sind viel, viel, viel schwerer. Aber es ist schon echt, ist schon was, ne?
Ach, apropos, ne? Als du jetzt neulich das Bild von Fred auf der Waage gepostet hast, wo ihr im Futterhaus oder Fressen habt, war da, also was hat Fred denn, was hat er für schwere Knochen?
Also, das liegt halt in der Familie, Steffen. Ich habe auch schwere Knochen. Der Fred hat auch schwere Knochen. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Diese Unterhaltung ist hier beendet.
Also Taylor wiegt nicht wirklich mehr als er.
Ist krass,
also,
ne?
Also ein bisschen, ne? Also.
Wir haben uns einen Abend vorher noch unterhalten und sagten, boah, der sieht aber auch spargelig aus. Müssen wir den mal ein bisschen mehr füttern?
Hm.
Weil das Geschirr hat auch so gelabbelt. Also,
der ist bei Taylor auch immer noch so.
Wirklich dünn, ne? Also da fehlt einfach natürlich Brustkorb. Da fehlt Masse. Das kommt ja jetzt auch erst.
Muskelmasse halt, ne?
Genau. Aber also wirklich so, dass wir gesagt haben, gut, der sieht sehr, sehr schmal aus. Was ja jetzt nicht schlimm ist, aber auf gar keinen Fall, dass man so dachte, ja, der ist jetzt irgendwie muppelig. Und dann bin ich zu Fressnapf gefahren und habe ihn da auf die Waage gestellt. Das kann man da ja ganz gut machen. Guck auf die Waage, dachte mir, okay, das können nur schwere Knochen sein. Anders kann ich mir das jetzt hier nicht erklären.
Was stand drauf? Sag's.
26, ich weiß gar nicht, 26 irgendwas.
Ja, und guck mal, Taylor wiegt 28 irgendwas.
Ist schon dolle.
Ist schon doll, ja. Also ja, Taylor ist auch noch immer sehr dürr und so weiter, aber es dauert halt auch einfach, bis so ein großer Hund halt auch einfach, also sie ist auf jeden Fall nicht unterernährt, keine Sorge. Man soll ja auch die Rippen so ein bisschen spüren können und das kann man alles, aber sie sieht nicht aus wie ein komplett abgemagerter Hund.
Naja, und ich meine, Rippen spüren können, ja, bei Hunderassen, wo man das gut spüren kann, es gibt auch Hunderassen, da werdet ihr die Rippen nicht spüren, die sind nicht dafür gemacht sozusagen. Da sind die Hunde trotzdem sehr dünn, die haben super viel Fell, so ein Corgi zum Beispiel, die haben im Zweifel so ultra viel Fell, da merkst du die Rippen einfach nicht, weil so viel Unterwolle da ist. Das heißt, da bitte jetzt nicht sagen, nur wenn man die Rippen spürt, dann ist der Hund auch richtig dünn, dann sind die im Zweifel zu dünn. Ne? Also da muss man schon auch gut drauf achten. Ja, wir waren einfach erstaunt. Fred wiegt einfach viel, sieht dabei aber sehr sportlich aus. Von daher ist es alles gut. Und es ist ja wie bei uns Menschen, es ist eine scheiß Zahl, wenn man sich wohlfühlt und wenn alles gut in Proportion ist, ist ja das auch egal, was da für eine Zahl steht. Aber ich musste schon sehr lachen, weil 26 für so einen deutschen Wachtel schon viel ist.
Ich habe ihn ja jetzt wirklich auch schon echt lange nicht mehr gesehen. Ich sehe ihn ja sozusagen wie ihr auch immer nur bei Insta. Und da sieht er ja überhaupt nicht so aus. Also nee, als wäre er jetzt irgendwie ein kleiner Klops hier und müsste eigentlich aufs Laufband, ne?
Ja, also er war einfach so ein bisschen muppelig, aber auch das ist ja ganz normal in der Pubertät. Da verformen sich Hunde ja und dann mal schneller, mal langsamer und so weiter. Aber das hat sich komplett verwachsen, muss man ehrlich sagen.
Wir waren beim Gewicht stehen geblieben, also bei dem Gewicht der deutschen Drahter und nicht nur bei Freds und Taylors Gewicht.
Ja, das stimmt. Das Fell ist meist so drahtig, kurzes, so ein bisschen struppeliges Fell. Hat eine sehr dichte Unterwolle, auch wenn man das da jetzt vielleicht gar nicht so denkt.
Nee, hätte ich auch nicht erwartet.
Weiß aber ideal für, ja, unwegsames Gelände ist, so will ich es mal nennen. Wenn die durch Dornbüsche rennen, wenn die durch irgendwelche, ja, Sträucher, Büsche, irgendwas rennen, da muss das Fell ja relativ dicht sein, weil wenn du da mal einen Dorn dran bekommst, kann ja nicht gleich die Haut aufschrabbeln. Von daher haben die einfach sehr, ja, sehr dichtes Fell. Und es ist einfach gut fürs Wasser geeignet, damit die nicht so schnell auskühlen.
Ist schon plausibel.
Genau, Farbe ist meist so braun, Braunschimmel, Schwarzschimmel.
Ja.
Das sind so die typischsten Farben, ne? Und was man da ganz deutlich dazu sagen muss, das sind die Hunde, die hier so ein Bart halt an der Schnauze haben. Viele sagen, das sieht so ein bisschen ungepflegt aus, weil das halt so ein, ja, halt wie so ein Bart ist. Ich finde es total niedlich. Ich mag das ja total gerne. Manche mögen ja, wenn die Schnauze sozusagen so ganz glatt ist und da nicht irgendwas dranhängt. Also Fell oder ne, irgendwas. Und ich finde das aber irgendwie ganz, ganz charmant.
Du magst halt die alten Herren sozusagen.
Oh Gott, Mareike, das kommt jetzt aber schwer rüber. Ich mag die alten Herren, ja.
Naja, unter den Hunden, Mensch.
Ich stehe auf haarige Alte.
Das hast du jetzt gesagt. Ich sag nur so klassisch, weißt du, so dieses.
Das kommt auch noch ganz gut dazu.
Ja.
Haarig, klassisch, alt. Oh Gott, lass uns.
Na gut, machen wir weiter im Text hier.
So, wollen wir mal auf den ursprünglichen Arbeitszweck zu sprechen kommen. Es ist ein klassischer, und jetzt kommt das vielleicht skurrile Wort, Vollgebrauchshund.
Vollgebrauchshund?
Genau, so nennt man das, weil er eben so vielseitig einsetzbar ist. Er steht vor und zeigt wild an. Das ist das, was ich dir schon gesagt habe. Er apportiert, also er bringt das, was er bringen soll, ein bisschen die Schnauze, bringt das zurück zum Menschen. Er macht eine sehr gute Wasserarbeit und er kann eben auch ganz gut Schweißarbeit machen. Schweißarbeit heißt ja Schweiß, Blut, also zum Beispiel, wenn Tiere verletzt sind, kann er das aufspüren. Das heißt, es ist ein Hund, der eben nicht nur für das Apportieren gezüchtet worden ist. Es ist ein Hund, der nicht nur für das Vorstehen gezüchtet worden ist. Es ist ein Hund, der sehr viel abdenkt und damit ist es ein Vollgebrauchshund, weil es eben kein Spezialist ist, wie zum Beispiel ein Bloodhound. Ein Bloodhound, die werden hier ganz oft eben explizit für die sehr gute Nasenarbeit genutzt, wofür sie ja auch wirklich gezüchtet werden und ausgebildet werden. Die können sicherlich auch ganz viele Sachen, ne? Aber das können sie eben besonders gut. Und der Deutsch-Drahter, der kann eben auch all diese vier Sachen sehr gut. Und deswegen ist es ein Vollgebrauchshund.
Das klingt halt so, als wäre er ein Allrounder unter den Jagdhunden, so, ne?
Genau, das ist er auch, muss man sagen. Deswegen ist es vielleicht auch so der typischste Jagdhund oder einer der typischsten Jagdhunde. Wenn man so an die Jagd denkt, neben Dackeln irgendwie, denkt ja irgendwie auch jeder dran, ist, glaube ich, so Deutsch-Kurzhaar, Deutsch-Drahter sind das so die Hunde, die eigentlich immer, immer, immer wieder erwähnt werden. Und, das greife ich jetzt mal schon vorweg, es ist einfach ein Hund, der heutzutage explizit auch für die Jagd gezüchtet wird und ganz, ganz oft auch in der Jagd benutzt wird und von vielen Jägern wirklich auch jagdlich geführt wird. Also das ist kein Relikt aus der Steinzeit gefühlt, wo ja Hunde mal gezüchtet worden sind, um die und die und die Arbeit zu machen und heutzutage diese Arbeit überhaupt eigentlich gar nicht mehr nachgehen. Nee, das ist tatsächlich ein Hund, der immer noch genauso gezüchtet wird, auch genau mit diesem Arbeitsaspekt und genauso auch eingesetzt wird.
Auch schon eher selten, ne? Wenn man überlegt, wie viele Hunde ihre eigentliche Rolle doch abgegeben haben.
Ja, genau. Deswegen muss man das da vielleicht auch nochmal so ganz explizit dazu sagen. Es ist ähnlich wie der deutsche Wachtelhund, also wie so ein Fred, das sind in der Regel wirkliche Jagdhunde, die leben seltenst nur im Privaten. Die haben meist schon eine Arbeitsaufgabe, die ihrem Zuchtziel sehr nahe kommt. Gehen wir mal auf Charakter und Wesen ein.
Bin ich sehr gespannt.
Also, was man sagen muss, der Deutschstrater ist ein sehr intelligenter, arbeitsfreudiger, aber auch sehr selbstbewusster und lernwilliger Hund.
Hat er auch Eigensinnigkeit?
Er hat definitiv Eigensinnigkeiten. Er ist sehr bewegungs- und aufgaben- und reizoffen. Mhm. Nennen wir es mal so, braucht er aber auch noch. Da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Grundsätzlich ist er sehr anhänglich, loyal, oh Gott, und aufmerksam gegenüber seinem Menschen, aber auch gegenüber vielen Umweltreizen. Auch da, Achtung, Achtung. Mhm. Er ist meist reserviert gegenüber fremden Menschen, meist aber nicht aggressiv.
Okay.
Aber er ist jetzt nicht so der Hier-bin-ich-Typ und schmeiß mich auf den Rücken und lass mich mal durchkrauen, weil ich bin ja so nett. Das ist meist nicht so. Da gibt's natürlich auch Exemplare von, ne? Aber wenn man jetzt mal die breite Masse ist eigentlich eher, da ist ein fremder Mensch, kenne ich nicht, ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Er besitzt einen ausgeprägten Bewegungs- und Aufgabendrang. Er muss beschäftigt werden. Es ist ein Arbeitshund. Das habe ich oft schon gesagt, aber bei diesem Hund meine ich das dann wirklich auch nochmal vielleicht ein bisschen ernster.
Ja, kann man nicht so ganz einfach unter den Tisch kehren, ne?
Also was braucht dieser Hund? Der braucht im geistige Auslastung, der braucht körperliche Auslastung und der braucht eine sehr gute Sozialisation in der Welpenphase. Eine Sozialisation, die dem nahe kommt, was er später machen soll. Soll er ein Jagdhund werden, dann eine jagdlich orientierte Sozialisierung, soll er nicht jagdlich geführt werden, eine nicht jagdliche Sozialisierung. Und da trennt sich ganz oft die Spreu vom Weizen.
Glaube ich.
Weil wenn du das vermischst und diesem Hund nicht klar machst, für was er eigentlich dann später mal sein soll, und man muss eher sagen, dass er wahrscheinlich eher Richtung Jagd tendieren wird aus freien Stücken und du ihn aber dann nur privat nutzen möchtest oder halten möchtest und gar nichts mit der Jagd zu tun hast und ihn einfach auch immer nur in Anführungsstrichen ne, als Familienhund führst, dann kann dir das schon im Bein stellen. Deswegen holst du dir einen Deutschstrater, weil du ihn als Familienhund toll findest und nicht jagdlich führen willst, dann ist das ja überhaupt nicht schlimm und auch gar nicht verwerflich. Aber man muss wissen, da muss man diesen Hund anders sozialisieren und man muss ihm gute Gegenargumente geben, warum Jagd in diesem Fall jetzt nicht angesagt ist.
Gibt es denn gute Gegenargumente? Also arbeiten die gerne mit Futter zum Beispiel?
Ja, Futter ist für die meisten nicht so die größte Motivation tatsächlich. Also was man dann gut machen kann, ist tatsächlich Dummy-Arbeit. Also das Apportieren, bloß halt eben mit einem Dummy und Mantrailing, um da der Nasenarbeit nachzukommen.
Mhm.
Das sind so die zwei Sachen, die da sehr gut sind. Und sonst Ausdauer, wirklich Fahrradfahren. Ne? Also das ist ein Hund, wo ich sage, da ist Fahrradfahren wirklich mal angebracht, um den im Maßen und natürlich nur dann, wenn es geht. Und bitte auch nur gut auftrainiert. Ne? Aber davon gehen wir jetzt mal aus. Dann ist das ein Hund, der einfach auch mal körperlich sich auslasten muss. Auch da wird es Hunde geben. Es wird welche da draußen geben, die sagen, ich habe einen Deutschstrater, wird als Familienhund geführt, hat gar keine jagdliche Motivation, geht zweimal am Tag eine Stunde raus und ist der glücklichste Hund dieser Welt. Natürlich, ne? Aber das, was ich bisher kennengelernt habe, ist die Mehrzahl doch eher anders. Dann habe ich mir mal rausgesucht, wie er im Verhalten mit anderen Hunden ist, weil das ja doch auch meist für alle sehr wichtig ist. Also er ist meist freundlich und sozial aufgeschlossen, ist aber nicht der Typ für Hundewesen. Warum nicht? Er hat eben eine doch sehr deutliche Körpersprache, er hat sehr deutliche Mimik und Gestik und das ist nicht immer so angenehm für das Gegenüber. Das heißt, er ist auch sehr deutlich im Sinne von, ich will spielen oder ich will nicht spielen und macht da jetzt nicht so viel Brummbrumm drumherum.
Mhm.
Sprich also, ein Spiel mit einem typischen Spaßhund, mit einem typischen Spielhund ist meist nicht so die beste Kombination, weil sich ein Deutschstrater davon schnell genervt fühlen kann und das meist dann nicht so das Tollste ist.
Okay.
Dadurch, dass er ja sehr viel jagdliche Motivation mitbringt, ist es tatsächlich auch so, dass ja auch jagdmotivierte Hunde im Spielen immer mal wieder in diese Verhaltensweisen reinfallen. Das heißt, besonders diese Hunde spielen auch sehr jagdlich orientiert. Das heißt, sie rennen sehr gerne hinterher, sie machen Beute in Anführungsstrichen und auch das kann zu totalen Missverständnissen unter den Hunden führen. Also auch da muss man so ein bisschen Obacht sagen.
Ja.
Und dann ist es tatsächlich einfach so, es ist ein großer Hund, der eben ne, sehr deutlich ist, der auch sehr deutlich spielt. Das kracht halt dann auch gerne mal mit anderen Hunden ordentlich. Aber grundsätzlich ist es eben kein Hund, der nicht mit anderen Hunden kann. Man muss das bloß gut dirigieren, man muss da gut mithelfen und man muss da so ein bisschen mal gucken, mit wem es geht. Ist kein Hund für die typische Hundespielfläche. Zu viele Hunde, zu viele Reize. Das ist für den meist nicht das Optimalste. Außer er hat es natürlich von Welpe an gelernt, dann kann das natürlich alles Tutti sein. Wie gesagt, auch da habe ich eher andere Erfahrung.
Ich wollte auch sagen, also wir haben in der Hundeschule ja auch noch keinen kennengelernt.
Ihr habt...
Ich glaube nicht.
Nein, ich habe ein Pudelpointer und das sind auch meist Hunde. Ja, die meisten werden doch irgendwie jagdlich geführt.
Mhm.
Was ich ganz oft jetzt schon hatte, ist tatsächlich, dass Frauchen mit dem Hund in die normale Hundeschule gekommen ist und so normale Alltagssachen trainiert hat, weil machen wir uns nichts vor, auch wenn dieser Hund jagdlich geführt ist, was ja völlig in Ordnung ist. Nochmal, das wird unser Fred auch. Dann kriegt er sein Geschirr an und dann weiß der genau, heute ist Jagdtag. An allen anderen Tagen und sagen wir mal 99% der Tage im Jahr ist er kein Jagdhund.
Ja.
Das heißt, er muss viel mehr lernen, dass man eher nicht jagt und nur auf Kommando losjagt. Und das ist wirklich, wirklich schwer. Das ist eine ganz hohe Anforderung, die wir an den Hund da stellen. Die ist möglich, aber die muss man wirklich gut trainieren. Und das, was ich sagen wollte, ich hatte ganz oft, dass Frauchen dann mit dem Hund in die normale Hundeschule gekommen ist, diese normalen Leinführung, Impulskontrolle, bla 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 geübt hat und Herrchen dann oft in die Jagdhundeschule gegangen ist und da sozusagen das Pendant dazu geübt hat. Heißt nicht, dass Frauen nie Jäger sind, aber in meinen Konstellationen war das ganz oft, dass Frauchen oft nicht Jägerin war, der Mann war der Jäger und dann haben die sich das so aufgeteilt in Anführungsstrichen. Ne? Und es widerspricht sich auch nicht, dass man im normalen Kontext ein Anti-Jagd-Training mit dem Hund macht, nämlich zu sagen, wenn du auf einem normalen Spaziergang einen Hasen siehst, dann musst du den nicht anzeigen und schon gar nicht musst du mir den apportieren, weil das natürlich unser Alltag, das will das im Alltag oder das soll ja im Alltag so nicht sein.
Ja, auf der anderen Seite,
genau, ja, wer will das schon? Und auf der anderen Seite, in der Jagd soll das genauso sein. Ne? Also da ist wirklich an diesem Hund sind so viel kognitive Anforderungen gestellt, das ist schon echt dolle. Man schmunzelt ja immer über diese Jagd und ja, die rennen ja nur los und die schnappen sich einfach nur die toten Tiere oder die verletzten Tiere nur. Klar, das ist zum Teil auch so, passiert ja auch so, aber ich bin felsenfest der Meinung, ein sehr gut ausgebildeter Jagdhund und viele Jagdhunde sind wirklich sehr, sehr gut ausgebildet. Die leisten wirklich Wahnsinniges und die haben wahnsinnige Anforderungen, die erfüllen und das ist schon, muss man ganz auf den Hut vorziehen.
Na du, also ich habe da höchsten Respekt vor und ich glaube, Fredi stellt sich da sehr, sehr gut an und vor allem aber auch halt im Nicht-Jagd-Umfeld, sondern gerade zu Hause und in der Stadt und so weiter. Bis auf, dass er halt gerne selber Auto fahren würde. Aber
haben wir ja jetzt erst wieder gesehen.
Ja, das darf er halt noch nicht. Er ist erst eins.
Ab wann darf er das denn? Wenn du das so sagst, dann kann ich ihm das sagen, weißt du?
Ja, ja. Dann kannst du immer die Schuld auf mich schieben, ne?
Kann ich sagen, Tante Mareike hat gesagt. Und dann sage ich aber, Tante Mareike bezahlt dir nicht den Führerschein. Deswegen geht das leider nicht. Ich werde es genau so tun.
Ja, sehr gut.
Genau, das wären jetzt mal so die groben Verhaltensmuster.
Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass er schon ein Familienhund ist? Also, dass er in der Familie gut sich einleben kann?
Ein sehr guter Familienhund. Also, sehe ich schon so.
Ist für viele ja einfach auch extrem wichtig, ne? Also, das Arbeiten ist das eine, aber eben, dass er in der Familie halt auch sehr sozial ist.
Was ich jetzt nicht sagen würde, ist, es ist ein Anfängerhund. Da würde ich jetzt tatsächlich mal ein deutliches Nein sagen.
Ein deutliches Nein? Das höre ich ja so selten bei der Frage bei dir.
Nee, das sehe ich jetzt tatsächlich mal nicht so. Weil Jagdhunde per se wirklich, ja, das Jagen wirklich gerne mögen und die meisten haben nun mal ihren Hund nicht, um ihn zur Jagd auszubilden und damit sind das ja schon die Hunde, die Schwierigkeiten mit sich bringen können oder oft auch haben. Und deswegen würde ich sagen, also bist du Ersthundebesitzer, dann musst du dir jetzt nicht so einen Jagdhund holen, der auch heute noch wirklich für die Jagd gezüchtet wird und da alles für gegeben wird, sozusagen.
Mhm.
Wenn dann natürlich, also du holst dir einen Misch aus, was weiß ich, Australian Shepherd und da ist ein Deutsch-Drahthahn mit drin. Ja, na natürlich. Und das ist dein erster Hund. Ich werde nie Nein sagen, aber eine Empfehlung würde ich jetzt mal sagen, Deutsch-Drahthahn, weiß ich nicht, ob das so sein muss.
Ja gut, ist ja auch nur eine Empfehlung und eine Einschätzung. Ist ja kein, ihr dürft nicht.
Und wenn ihr das trotzdem macht und am Ende habt ihr doch Schwierigkeiten, naja, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Dann würde ich ja nie sagen, oder ich glaube, die meisten Trainer würden dann nie sagen, hast du auch selbst schuld, jetzt hast du dir so einen Hund geholt, jetzt musst du die Suppe selber aus auslöffeln. Nein, ganz im Gegenteil. Also das ist ja bescheuert.
Bisschen, ja.
Das würde auch kein professioneller Hundetrainer so sagen.
Das ist doch auch schon mal ein guter Indikator.
Ja.
Lass uns doch mal vielleicht drauf schauen, was vielleicht nicht ganz so gut passt bei dem Deutschstrater und vielleicht auch, was gesundheitlich vielleicht auf uns zukommen kann.
Also gesundheitlich ist bei vielen Hunden einfach so Hüft-HD, also Hüftdysplasien auftreten können. Dann natürlich Ellbogendysplasien können auftreten. Hat oftmals eine Schilddrüsenunterfunktion.
Okay.
Das tritt auch vermehrt auf. Und dann ist natürlich bei den Rassen, die groß sind, die schwer sind, so Magendrehungen sind einfach ja häufiger vielleicht. Aber sonst gibt es jetzt nicht so viele gesundheitliche Beeinträchtigungen, die man jetzt wirklich im Vorfeld so ganz, ganz deutlich benennen muss. Ist einfach ein sehr gut gezüchteter, sehr robuster Hund. Lebenserwartung beträgt so zwischen 12 bis 14 Jahren.
Ist ja auch ganz ordentlich.
Ja, dann gibt es noch, ich habe jetzt mal für den Alltag mir noch mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Jetzt klammern wir die Jagd mal aus, soweit man bei so einem typischen Jagdhund eben ausklammern kann. Aber was macht denn diesen Hund wirklich aus? Also es macht ihm wirklich aus, dass er selbstständig arbeitet und das auch auf Distanz. Das heißt, er trifft Entscheidungen, ohne ständig mit dem Menschen zu kommunizieren. Ist vielleicht für den Freilauf schon mal sehr wichtig zu sagen, der Hund ist einfach für sich selber, weil er selbstbewusst ist, weil er es kann, entscheidet er dann halt auch mal selber, ne?
Ja.
Er hat eine hohe Frusttoleranz, aber nur bei sinnvoller Auslastung.
Okay, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet.
Der muss eine hohe Frusttoleranz haben, weil nicht immer kriegst du ja den Hasen, nicht immer kriegst du ja den Fasan, nicht immer kriegst du das, was du haben willst. Das heißt, er kann ja nicht gleich, wenn er den ersten Hasen nicht bekommen hat bei einer Jagd, sagen, na super, jetzt schmeiße ich hier alles hin, alles scheiße für heute.
Ja, eigentlich nicht.
Genau, und genau das ist es auch, aber nochmal für eine sinnvolle Auslastung. Ne? Also wenn er danach immer mal wieder Erfolg hat, hat der nur Misserfolge, dann sinkt die Frusttoleranz Toleranz natürlich enorm. Er hat eine ausgeprägte, starke Umweltwahrnehmung, sprich Bewegungen, Gerüche oder auch Geräusche. Das ist manchmal schwierig, wenn man so an Kinder denkt. Das heißt, ein Hund, der nicht gut ausgelastet ist, der vielleicht ja noch nicht so genau weiß, was er machen soll und nicht so eine gute, klare Führung bekommt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, der könnte da vielleicht ein Problem entwickeln.
Ja, irgendwo auch verständlich.
Und er hat eine innere Spannungskurve. Das heißt, er ist im Haus meist ruhig, weil er es dann gut gelernt hat, aber draußen dann wirklich auch hochaktiv. Deswegen sagt man ganz oft, dass so Deutsch-Drahthaare zwei Gesichter haben, weil sie drinnen wirklich so Schlaftabletten sind und draußen bums, so Raketen sind. Ich hatte das gerade schon mit der richtigen Führung gesagt. Also genau, dieser Hund braucht einfach Führung. Das ist kein Hund, den man so nebenbei laufen lassen kann. Das sage ich eigentlich auch bei allen Hunden, das weiß ich auch. Aber es gibt so ein paar Hunde, wo ich das wirklich auch, ich will jetzt mal sagen, vielleicht ein bisschen ernster meine. Und das wäre so ein Hund. Also der braucht wirklich ganz klare Strukturen, ganz klare Ansagen, ganz klar, was, wie, wann passieren soll. Dass eben zum Beispiel kein eigenständiges Erkunden auf Spaziergängen passiert, dass nicht ein Ignorieren bei einem Rückruf passiert, weil da ja eben ein Hase lang gehoppelt ist und auch kein Abschalten draußen passiert, weil der Mensch beschäftigt sich ja eh nicht mit mir.
Ja, wäre nicht so gut, ne?
Ja, genau. Weil er eben so extrem gebunden auch an seinen Besitzer ist, macht es manchmal auch das Abgeben, also wenn zum Beispiel eine andere Bezugsperson mit ins Boot kommt, wie die Eltern, Geschwister oder wer auch immer, nicht so ganz einfach. Das heißt, wenn ihr darauf angewiesen seid, dass ihr euren Hund auch mal abgeben wollt, müsst, was auch immer, sollte man das auch schnellstmöglich trainieren. Das ist jetzt kein Hund, den man einfach so bupp zum nächsten gibt. Es gibt ja Hunde, die haben da gar keinen Stress mit, wo man sich da jetzt auch vielleicht gar nicht so viel Gedanken drüber macht. Aber da muss man jetzt mal sagen, das ist ein Hund, da sollte man sich von Anfang an Gedanken drum machen.
Kann ich verstehen. Also war uns ja auch wichtig, ne? Also mein Freund und ich sind ja nicht immer bei meiner Mama und meinem Stiefpapa und dementsprechend sind wir auch nicht die ganze Zeit bei Taylor. Aber die kennt uns halt natürlich jetzt seit anderthalb Jahren so gut, dass sie da auch gar keine irgendwie Berührungsängste oder irgendwie sowas hätte oder halt auch nicht auf uns hören würde oder so. Man merkt schon natürlich, dass sie gerne mal, wenn wir jetzt lange Zeit nicht da waren, das wird wahrscheinlich am Wochenende auch so sein, wird sie gerne mal wieder ein bisschen mehr testen, so aber ist ja auch normal. Also gehört dazu.
Total, ja, ja. Und das machen eben dann doch sehr charakterstarke Hunde, mal eher als Hunde, die, oh, das klingt so gemein, die nicht so charakterstark sind. Jeder Hund ist charakterstark, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja, es gibt ja schon die einfach sehr genügsam sind.
So, ja, danke, das Wort hat mir vielleicht gerade gefehlt, ja.
Also ich würde zum Beispiel nämlich sagen, Studiohund Yasin, den ihr ja auch schon das ein oder andere Mal kennengelernt habt, ich würde sagen, der ist sehr genügsam.
Mhm.
Also der ist einfach auch hier, ja, ich merke das ja, der ist einfach mit wenig hier auch zufrieden, so. Mhm. Der hat halt so seinen einen Ball und sein ein kleines anderes Spielzeug und das findet er toll und mehr braucht er auch nicht, so ungefähr. Ne?
Ja, und dem wurde eindeutig gesagt, das ist ja ein Cocker Spaniel, also ein Stöberhund, also ein Jagdhund.
Ja.
Und die werden auch immer noch zur Jagd eingesetzt, aber dem wurde eindeutig gesagt, mit Jagd haben wir nichts zu tun, ne? Du bist einfach nur ein Familienhund und der hat das total akzeptiert. Ne?
Er ist ein kompletter Familienhund.
Ja, und da hat aber der Besitzer alles absolut richtig gemacht.
Wobei er mag Vögel nicht. Also bei Vögeln sagt er schon nochmal, du hast dir nichts verloren.
Ja, okay, da kommt es dann doch ein bisschen, da kommt es
ja,
dann doch
da
durch.
Ne? Viele Hunde so ein kleines Problemchen
ja,
mit.
Ja, das stimmt. Ja. Ja.
Zurück zum Drahter.
Genau, nochmal zur Führung. Es ist kein unterwürfiger Hund. Es ist kein Hund, wo man mit Druck sehr viel erreichen kann. Was es da braucht, sind wirklich ganz, ganz klare Regeln. Klarheit, Fairness, Kompetenz, auf gar keinen Fall Härte. Es ist ein Hund, der sehr robust ist. Der wird Härte leider sehr lange aushalten und sich leider auch an diese Härte gewöhnen im schlimmsten Falle. Das heißt, da ist das echt nicht angebracht. Und das ist auch kein Typ für so Dauerkommandos, wie so ein Schäferhund, der das ja liebt. Sitzplatz aus, Steh, Rolle, Pfötchen. Und umso schneller, umso besser, weil diese Hunde das wirklich, die lieben das.
Ja, Taylor macht dann auch, weißt du, du machst irgendwie so ein paar Übungen so, ne, und dann legt sie schon alleine die Pfote auf dir drauf. Sie so, wo ist jetzt mein Leckerli? Hallo?
Genau,
ich habe
ja,
die Pfote darauf gelegt, auf der Bein. Kann ich jetzt bitte mein Leckerli haben? Okay, du willst nicht meine Pfote, dann mache ich jetzt Platz. Kriege ich jetzt mein Leckerli? Nein, Taylor, auch jetzt nicht.
Ja, ja, genau. Genau so ist das. Also das ist da eben nicht so.
Ja.
Also nochmal wirklich, klare Strukturen sind hier wirklich wichtig.
Ja, unfassbar, ne? Taylor ist manchmal so Bilderbuchschäferhund und manchmal gar nicht.
Ja, aber ich glaube, das trifft bei fast allen Hunden zu, dass sie zu 50% wie aus dem Bilderbuche entsprechen und die anderen 50%, wo man denkt, okay, das gar nicht.
Ja, so
selten Hunde,
nicht.
Die wirklich so 100% stimmen.
Ja.
Das wäre viel zu langweilig.
Wäre viel zu langweilig und vor allen Dingen, dann würden die ganzen Klischees über Schäferhunde ja auch stimmen.
Auch das stimmt. Das stimmt. Ja, hast du recht. Ich habe mir noch ein ganz wichtiges Thema aufgeschrieben. Deutsch-Drahthaar haben oft einen kopierten Schwanz.
Mhm.
Das heißt, die haben hinten oft nur so ein, ich nenne es mal Stummel.
Ja.
Ja, das Kopieren einer Rute ist in Deutschland verboten. Aber bei jagdlich geführten Hunden ist es erlaubt.
Okay.
Und das ist nach § 6 des Tierschutzgesetzes darf bei bestimmten Jagdhunderassen die Rute kopiert werden, wenn, und das habe ich mir mal aufgeschrieben, der Hund nachweislich jagdlich geführt wird, die Kopierung der Rute vor dem 4. Lebenstag erfolgt, ein Tierarzt sie durchführt, eine entsprechende Bescheinigung vorliegt. Der Deutsch-Drahthaar fällt unter diese Ausnahme. Das heißt, der Züchter, wenn der nicht schon vor dem Tag der Kopierung der Rute die Besitzer ausgemacht hat und gesagt hat, okay, dieser Hund wird jagdlich geführt, dieser nicht, also kopieren wir nur diese Rute und diese Rute wird eben nicht kopiert, ist ja eigentlich angehalten, Hunde mit einer kopierten Hunde nur abzugeben, wenn sie dann auch nachfolglich jagdlich geführt werden.
Mhm.
Aber ja, das wird noch gemacht. Jetzt fragt man sich, warum? Warum tut das Not? Historisch und auch praktisch sagt man, dass es ein Schutz vor Rutenverletzungen ist. Weil nämlich bei so Dornen, Brombeeren, Schilf, stacheligen Büschen ist es oft ein Thema, dass da eben die Rute hinten hängen bleibt und die sich die dann aufreißen. Die Rute ist meist sehr gut durchblutet und ist tatsächlich dann in der Heilung sehr, sehr schmerzhaft und heilt einfach auch sehr langsam und sehr schlecht. Das ist natürlich, wenn man den Hund jagdlich führt und das sein Partner ist und man ihn auch wirklich braucht, nicht so toll. Und deswegen ist das entstanden. Das heißt, es hat einen funktionellen Ursprung und keinen kosmetischen Ursprung.
Was mich gerade wundert, ist, dass es ja nicht bei allen Jagdhunden so ist, ne? Und die haben ja teilweise auch einen relativ langen Schwanz.
Ja, das ist entweder so, weil es diesen Hund dann vielleicht in der Form noch nicht so lange gibt.
Mhm.
oder man gesagt hat, er ist eben nur für das Apportieren oder nur für das Vorstehen gemacht. Da geht man davon aus, dass die nicht durch Dornbüsche gehen. Ja, und dann gab es natürlich auch optische Gründe, warum man es gemacht hat oder nicht. Aber in diesem Fall hat man es eben nicht aus optischen Gründen gemacht.
Okay, verstehe.
Natürlich hat eine kopierte Rute Auswirkungen auf die Kommunikation mit anderen Hunden. Das hatten wir ja schon mal. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr noch mal weiter drauf eingehen. Das Körperschema und damit natürlich die Balance kann beeinträchtigt sein. Genau, es gibt aber keine eindeutigen Langzeitstudien, die irgendwelche Schäden nachweisen können.
Mhm.
Das wollte ich gerne einmal mit ansprechen.
Vielen Dank dafür. Und ich glaube, ihr habt ja auch wieder eine kleine Aufgabe. Denn wir fanden das bei der letzten Wufologie irgendwie total niedlich, dass wir beide uns mit einem Beagle präsentiert haben und ihr entscheiden solltet, wo der Beagle besser hinpasst, ob er besser in mein Team oder in Lisas Team sozusagen passt.
Ja, der Beagle war eindeutig dein Team, ne? Habe ich's gesagt.
Beagle war eindeutig mein Team. Ich bin gespannt. Also wir machen das in dieser Folge jetzt auch wieder. Wir werden euch bei Insta einmal ein Foto mit mir und einem Drahter hochladen und einmal ein Foto mit Lisa und einem Drahter.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Schon alleine, also was ich so finde, was optisch besser passt.
Was findest du denn?
Ich würde tatsächlich sagen, dass das eher auf meine Kappe geht. Es ist ja auch so witzig, das muss ich euch ja noch erzählen. Zwei Sachen, die ich noch erzählen will. Was wird es für eine Hunderasse? Es war die Auswahl zwischen Deutsch-Drahter, Deutsch-Kurzhaar oder ein Wachtligen. Es ist der Wachtel geworden, aber tatsächlich stand der Deutsch-Drahter ganz oben mit auf der Liste, weil ich ihn mir explizit auch sehr gut vorstellen konnte, weil ich ihn optisch auch sehr schön finde.
Ja.
Aber andere Sache, als ich letztens bei ChatGPT eingegeben habe, Beagle bitte neben Mareike, Beagle bitte neben Lisa, habe ich danach mal gefragt, welche Hunderasse würdest du denn neben Mareike sehen? Was würde dann am besten dazu passen? Also entweder hört dieses Handy wirklich sehr, sehr, sehr gut zu und kannte deine Antwort. Ich habe aber wirklich, ich schwöre es euch, ich kann euch diesen Screenshot, also ich kann euch das abfotografieren. Ich habe nicht irgendwie gesagt, soll langes Fell haben, soll irgendwie so oder so aussehen, gar nicht. Auf einmal taucht neben Mareike ein Australian Shepherd auf. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Weil Mareike hat ja gesagt, neben Schäferhund wäre das nächste, was sie sich gut vorstellen könnte, ein Australian Shepherd. Und ich dachte mir, also das ist ja jetzt völlig skurril.
Das ist wirklich wild, ne?
Also, ich kann es mir wirklich gar nicht erklären, im Sinne von, dass das so ein Zufall sein soll.
Ich kenne mich einfach gut.
Ja, du kennst dich gut. Offensichtlich kenne ich ChatGPT auch sehr gut.
Vor allem dein ChatGPT scheint
nicht. Ja, ja, mein ChatGPT. Na gut, das telefoniert ja auch regelmäßig mit dir hier. Das Handy liegt ja doch immer daneben, weil ich mir da ja immer meine Notizen drauf mache. Also, ich fand es total skurril. Ich mache das auch nochmal mit mir. Ich lade nochmal ein Bild von mir hoch und sage, welcher Hund würde grundsätzlich, egal jetzt welche Rasse und welche Größe zu mir passen, da bin ich auch mal gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Also, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ChatGPT nach Haarfarbe geht, um ehrlich zu sein.
Ja, da müsste ja bei mir einen Gulli oder einen Labrador heller.
Ja, ich würde auch tippen, dass ein heller Hund bei dir rauskommt. Welche Rasse würde ich jetzt noch, weiß ich noch nicht, aber ich würde, also ist so ein bisschen meine Vermutung, ich weiß es nicht.
Naja, macht schon Sinn, dass das nach optischen Gründen einfach geht, ne?
Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, aber wir machen das mal mit dem Drahthaar. Ich bin wirklich doll gespannt. Also ich fand die letzten Bilder, die sahen auch so gut aus einfach, dass man wirklich dachte, krass ey.
Ja, es ist gruselig, was KI alles kann mittlerweile.
Also ich habe dieses Foto angeguckt und dachte, nee, ich weiß, dass wir keinen Beagle da hatten. Also wir haben kein Bild gemacht, aber das sah so real aus.
Ja, ja, ist schon abgefahren. Aber sehr, sehr gut für uns jetzt. Das können wir ja nutzen.
Auf jeden
und
Fall.
Und ihr stimmt einfach mal ab. Hunderunde-Podcast bei Insta werdet ihr das dann finden. Laden wir demnächst auf jeden Fall hoch, wenn die Folge hier natürlich online gegangen ist, kurz danach. Und dann könnt ihr da mal abstimmen. Mal sehen, was dieses Mal bei rauskommt. Und ansonsten hören wir uns ja nächste Woche schon wieder, ne?
Ja, nächste Woche.
Bis dahin. Habt eine schöne Woche und bis bald.
Passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.
Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.